Radio Prag Nachrichten.
Das Treffen der Koalitionsspitzen über den tschechischen Haushalt 2012 endet am Montag ergebnislos. Umweltschützer stemmen sich gegen die weitere Abholzung des Böhmerwalds. Prag feierte das 120-jährige Jubiläum der ersten elektrischen Straßenbahn. Das Treffen der Koalitionsspitzen der drei tschechischen Regierungsparteien über den Haushalt, weitere Ausgabenkürzungen und die Erhöhung von Steuern endet am Montag nach 2 Stunden ergebnislos. Der Fraktionschef der Bürgerdemokraten Zbyněk Stanjura sagte lediglich vor Journalisten, dass es für die Änderung der Mehrwertsteuer 2 Varianten gebe. Im Falle, dass es bei der bislang geplanten Einheitsmehrwertsteuer von 17,5% bleibe, müssten die Staatsausgaben drastisch gekürzt werden. Die 2. Variante rechnet mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19%, bei der einzelne Posten wie Medikamente, Bücher und weitere Druckerzeugnisse den unteren Mehrwertsteuersatz von 10% beibehalten könnten. Im Vorfeld des Treffens hatte die Partei der öffentlichen Angelegenheiten starke Vorbehalte gegen den neuen Haushaltsentwurf von Finanzminister Kalousek geäußert. Vertreter der Partei kritisierten in der vergangenen Woche die geplanten Kürzungen in den Ministerien und die vorgeschlagene Festlegung der künftigen Einheitsmehrwertsteuer auf einen Satz von 19%. Laut Finanzminister Kalousek müssen im kommenden Jahr 30 Milliarden Kronen, das sind ca. 1,2 Milliarden Euro, eingespart werden, um die Haushaltsziele zu erreichen. Geplant ist ein maximales Haushaltsdefizit von 3,5% des Bruttoinlandsproduktes. Wirtschaftsanalytiker halten eine Festschreibung der geplanten Einheitsmehrwertsteuer auf 19% anstatt 17,5% für einen guten Schritt, weil dies die Steuerlast von den direkten auf indirekte Steuern verlagere. Natürlich führe solch ein Schritt zu einer Reihe von Kritik, aber in makroökonomischen Zusammenhängen sei die Verlagerung zu indirekten Steuern wünschenswert, sagte der Analytiker der Unikreditbank Pavel Sobischek gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Laut dem Chefökonomen von Patria Finance, David Marek, würden die Verbraucherpreise auf diese Weise um 1,9% steigen und die monatlichen Ausgaben der Haushalte um 220 Kronen, das sind 9 Euro. Mit einer Blockadeaktion wollten tschechische Umweltschützer das Abholzen von Bäumen im Böhmerwald-Nationalpark verhindern. Seit Tagen bewachen gut 20 Aktivisten ein Waldstück, das nur wenige Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt ist. Im Zuge der Borkenkäferbekämpfung habe die Verwaltung des Nationalparks dort etwa 100 Bäume illegal abgeholzt, sagte Momir Vlaschin von der Organisation Nuti Duha am Montag. Die Umweltschützer wollten so lange wie nötig vor Ort ausharren. Erst im April hatte die Verwaltung dem umstrittenen Gebiet am Vogelbach den besonderen Schutz als Gebiet entzogen, in dem kein menschlicher Eingriff erlaubt ist. Die Behörde verteidigte die Abholzung als Maßnahme, um benachbarte Wälder vor dem Borkenkäfer zu schützen. Die Lotteriegesellschaft Fortuna hat am Montagmorgen das neue Zahlenlotto Fortuna Lotto gestartet. Ziel von Fortuna ist es, mit diesem Lotto binnen 2 Jahren einen Marktanteil von 30% und später die Vormachtstellung auf dem tschechischen Markt zu erreichen, sagte Fortuna-Generaldirektor Jiří Bunda. In diesem Vorhaben unterstützt wird Fortuna vom privaten Fernsehsender Nova, der die Ziehung der Gewinnzahlen von Fortuna Lotto live übertragen will. Hintergrund dieses Vorhabens ist der Niedergang der bislang führenden Lotteriegesellschaft Saska, die derzeit ein Konkursverfahren durchläuft. In der misslichen Lage, in der sich Saska befindet, konnte sich der tschechische Verband für Körperziehung und Sport als Mehrheitseigner von Saska zudem immer noch nicht mit den kleinen Aktionären auf die Bildung eines neuen Vorstands der Lotteriegesellschaft einigen. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Aleš Hušák, der seinen Rausschmiss durch Insolvenzverwalter Josef Zupka nicht akzeptiert, wird mittlerweile auch vom Mehrheitseigner ČSTB abgelehnt. In Prag wurde am Montag ein großes Jubiläum in der Verkehrsgeschichte der tschechischen Hauptstadt gefeiert. Zum 120-jährigen Jubiläum der Inbetriebnahme der ersten elektrischen Straßenbahn in Prag, die gleichzeitig die allererste gebaute tschechische elektrische Bahn überhaupt war, rollte zunächst ein Korso von 11 historischen und modernen Straßenbahnen durch die Innenstadt. Gegen Mittag wurde im Letnerpark, wo die damalige Letner Straßenbahn am 18. Juli 1891 erstmals verkehrte, eine kleine Gedenktafel zur Erinnerung an das Ereignis enthüllt. Vorträge zum Jubiläum und die kostenlose Öffnung der Verkehrshalle im Nationalen Technischen Museum für interessierte Besucher rundeten die Feierlichkeiten ab. Im mährischen Luhatschewice ist am Montag das 20. Musikfestival Janáček und Luhatschewice feierlich eröffnet worden. Das Festival, das seit 2 Jahrzehnten zu Ehren des herausragenden tschechischen Komponisten Leoš Janáček veranstaltet wird, ist eines der Höhepunkte des Kultursommers im größten mährischen Kurbad. Leoš Janáček fuhr mehr als 40 Jahre zur Kur nach Luhatschewice. Das erste Mal im Jahr 1886, zuletzt nur wenige Tage vor seinem Tod im Juli 1928. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien vorwiegend heiter, nur vereinzelt gibt es Schauer. Stärker bewölkt ist es lediglich im Osten des Landes, wo auch einzelne Gewitter auftreten können. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Das ist heute unser Programm. Protest mit Erfolg. Der Quadriga-Preis wird nicht an den umstrittenen russischen Premier Putin verliehen. Vor allem der ehemalige tschechische Präsident Václav Havel hatte die Vergabe kritisiert. Gaukler überall. In Prag startet ein Festival des Straßentheaters. Eine Woche lang geht es an öffentlichen Orten in der tschechischen Hauptstadt mal nicht nur um den Kommerz. Soweit unsere Themen im Tagesecho. Seit Ende vergangener Woche verhindern Umweltaktivisten, dass im Nationalpark Böhmerwald vom Borkenkäfer befallene Bäume gefällt werden. Über den Umgang mit dem Borkenkäfer hören Sie bei uns ein Interview mit dem anerkannten Forstwissenschaftler Josef Fanta. Das aber erst in etwa einer Viertelstunde in unserem Schauplatz. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Der deutsche Quadriga-Preis wird nicht an den russischen Premierminister Wladimir Putin verliehen. Die Verleihung wurde für dieses Jahr sogar komplett abgesagt, nachdem es scharfe Kritik an der Vergabe an Putin gegeben hatte. Die Kritik kam auch aus Tschechien von zwei ehemaligen Preisträgern, dem Gründer der Menschenrechtsorganisation Člověk v tísni, Šimon Pánek, und dem ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel. Ex-Präsident Havel drohte sogar mit der Rückgabe des Preises. Einzelheiten dazu von Marco Zimmermann.
Die Kritik an einer Vergabe an Putin richtete sich vor allem gegen die Unterdrückung von Menschenrechten und gegen einen systematischen Rückbau der Demokratie in Russland, wie es der Menschenrechtsbeauftragte der deutschen Bundesregierung ausdrückte. Der Gründer der tschechischen Menschenrechtsorganisation Člověk v tísni und Preisträger 2004, Šimon Pánek, drohte mit Rückgabe des Preises, sollte Putin geehrt werden. Die Praktiken Wladimir Putins sind von meinen Vorstellungen, wie ein Staat funktionieren sollte, so weit entfernt, dass ich nicht den gleichen Preis wie Putin haben möchte. Der Vorsitzende der Grünen in Deutschland, Cem Özdemir, protestierte bereits Anfang letzter Woche gegen eine Vergabe an Putin, indem er aus dem Kuratorium des Trägervereins Werkstatt Deutschland austrat. In einem Statement betonte er, er habe der Ehrung Putins widersprochen, da er ihn nicht in einer Reihe mit anderen Preisträgern wie Michael Gorbatschow, Bärbel Bohley und Václav Havel sehe. Havel, dessen Gesundheitszustand derzeit nicht der beste ist, ließ über seine Assistentin ausrichten, das Kuratorium solle die Vergabe noch einmal gründlich überdenken. Er sei von der Entscheidung überrascht und enttäuscht und denke darüber nach, den Preis zurückzugeben. Zu Havels Kritik der tschechische Publizist und Russland-Experte Ondřej Soukup. Im Falle, dass Havel den Preis tatsächlich zurückgeben würde, könnte sich daraus tatsächlich ein internationaler Skandal entwickeln. Václav Havel ist in diesem Fall eine wichtige Kategorie. Havel, der den Preis im Jahr 2009 erhalten hatte, soll laut Presseberichten dem Vergabekuratorium sogar ein Ultimatum bis zu diesem Montag gesetzt haben. Das Kuratorium kam dem zuvor und entschied am Samstag, den Preis dieses Jahr nicht zu verleihen. Über die Entscheidung zeigte sich Havel erleichtert, wie er seine Assistentin ausrichten ließ. Der Preis solle an Persönlichkeiten vergeben werden, die sich der Verteidigung der Menschenrechte und der Verbreitung der Demokratie gewidmet haben. Aus Moskau kamen zum Streit um die Preisvergabe nur verhaltene Töne. Nach der Absage der Verleihung ließ ein Sprecher von Putin verlauten, die Nichtvergabe des Preises sei dem Chaos innerhalb der Jury geschuldet. In Deutschland beginnt derweil die Diskussion um die Zukunft des Preises. Ein Kommentator der renommierten Tageszeitung FAZ empfahl dem Kuratorium am Montag, den Trägerverein schnellstens aufzulösen.
Václav Havel hat sein moralisches Gewicht eingesetzt und konnte damit sogar in Deutschland Dinge bewegen. Sie hörten einen Bericht von Marco Zimmermann. Wir machen einen Schwenk zur Kultur. Hinter der Tür steht der Nullpunkt. Hinter diesem ungewöhnlichen Namen verbirgt sich ein Theaterfestival, das an diesem Montag in Prag beginnt. Ziel und Traum seiner Organisatoren ist es, die tschechische Hauptstadt für Zuschauer zu öffnen und ihr Zentrum in eine große Theaterbühne zu verwandeln. Mehr dazu hören Sie von Markéta Kachlíková.
Straßenmusikanten, Gaukler und andere Straßenkünstler. Dieses Phänomen der sogenannten Baskers, die besonders in Sommermonaten die Atmosphäre und das Bild vieler Städte Europas prägen und beleben, gibt es in Tschechien kaum. Einerseits fehlt die Tradition, andererseits stößt man in diesem Bereich auf riesige bürokratische Hürden. Hinter der Tür steht der Nullpunkt, ist der Name eines Theaterfestivals, das dies ändern will, betont Festivaldirektor Jakub Vedral.
Das Festival präsentiert Theater, das keinem Mainstream angehört. Das Straßentheater, das physische Theater oder die Clownerie. Bei 90% handelt es sich um nonverbale Projekte. Das heißt, dass sie kein sprachliches Verständnis fordern. Es zeigt Projekte, die für den öffentlichen Raum bestimmt sind, sodass es in den Straßen Prags Zuschauer und Besucher überrascht.
Bude překvapovat návštěvníky a diváky různě v ulicích Prahy.
Der Altstädter Ring, der Raum hinter dem Ständetheater und weitere Plätze Prags sowie einige geschlossene Räume, insbesondere das Zeletna-Theater. Überall dort finden bis Ende der Woche mehr als 25 Vorstellungen statt, wobei der Eintritt in den meisten Fällen frei ist. Das Festival ist durch die Verbindung von zwei Festivals, die in den vergangenen 2 Jahren in Prag stattgefunden haben, entstanden. Die Veranstaltungsreihe Hinter der Tür galt dem Straßentheater, der Nullpunkt dem physischen Theater. Diese beiden Theaterströmungen hängen aber eng zusammen, betont Jakub Vedral.
Das 21. Jahrhundert ist ein Zeitalter, das eine Reihe von neuen Sachen und Sichtweisen bringt. Meiner Meinung nach kommt es zu einer Synthese aller möglichen Theatergenre. Niemand will sich in eingefahrenen Gleisen bewegen und sich an Tabellen halten. Die Sachen stehen nah aneinander und greifen ineinander. Beim Straßentheater sieht man oft physisches Theater, während das physische Theater oft in die Straßen hinausgeht. Die Synthese und Symbiose dieser Theatergenres ist sehr stark. Für die gegenwärtigen Theaterschaffenden ist es am wichtigsten, ein vollwertiges, starkes Theaterstück zu zeigen. Daher sind wir da, um sowohl drinnen als auch draußen zu spielen.
Der Festivaldirektor betont allerdings, dass es sich beim Straßentheater um wesentlich mehr handle, als etwa nur um einen Gaukler, der auf der Straße stehe und jongliere.
Das Straßentheater beansprucht einen ungeheuren Einsatz und unglaubliche Energie der Schauspieler und Performer, die es spielen. Denn man weiß nicht, was für Zuschauer zur Vorstellung kommen. Der Zuschauer kauft keine Eintrittskarte. Oft ist er überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass er Theater sehen wird, sondern er wird zufällig Zeuge einer Straßenvorstellung. Der Energieaustausch, der für das Theater dringend nötig ist, ist dabei ungeheuer stark. Es passieren völlig unerwartete Sachen.
Am Festival nehmen Künstler aus 11 Ländern teil. Manche von ihnen stellen die Spitzen ihres Genres dar, wie etwa die britische Mimin Lola Ray, das polnische Theater Kana oder das deutsche Ensemble Grotesk Maru. Das Theaterfestival werde die Sommerlangweile aus Prag vertreiben, sind sich die Organisatoren sicher.
Endlich auch in den Ferien etwas los in den Prager Straßen. Markéta Kachlíková war das über das Festival Hinter der Tür steht der Nullpunkt. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Der Streit um die Bekämpfung des Borkenkäfers im Böhmerwald spitzt sich zu. Seit vergangener Woche blockieren Umweltaktivisten eine Stelle im dortigen Nationalpark, wo rund 3000 Bäume gefällt werden sollen, die vom Käfer befallen wurden. Es geht aber nicht nur um diesen Fall, sondern allgemein darum, ob in den strengsten Schutzzonen des Parks der Wald seiner natürlichen Entwicklung überlassen werden soll oder ob auch eben gefällt werden darf. Denn seit einigen Jahren schon stehen sich beide Seiten fast unversöhnlich gegenüber. Die Regionalpolitiker und die holzverarbeitende Industrie auf der einen Seite sowie die Wissenschaftler und Naturschützer auf der anderen Seite. Der neue Nationalparkleiter Jan Straský hat den Konflikt erneut angeheizt. Er will nämlich fällen lassen, auch wenn Umweltminister Chalupa dafür Auflagen stellt. Über das Thema sprach Radio Prag mit Professor Josef Fanta. Das Gespräch führte Martina Schneibergova. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Schauplatz vom 25. April dieses Jahres.
Schauplatz.
Herr Professor, Sie haben gesagt, in Tschechien gibt es zurzeit oder seit einigen Jahrzehnten keine naturgemäße Forstwirtschaft oder Waldwirtschaft. Und dies widerspiegelt sich wahrscheinlich auch überhaupt auf diese Diskussion über Borkenkäfer im Böhmerwald. Weil die Förster gegen die Wissenschaftler sind, wenn man das sehr einfach sagt.
Naja, eigentlich haben wir eine solche Situation. In den Jahren 50 hatten wir eine sehr gute forstökologische Schule auf demselben Niveau wie die naturgemäße Waldwirtschaft in Deutschland. Diese Schule wurde von den Kommunisten erledigt. Seit der Zeit haben wir eigentlich bis heute keine gute forstökologische Erziehung. Und das widerspiegelt sich auch in dieser ganzen Diskussion.
Sie haben selbst Forstwirtschaft studiert, ja. Damals.
Ja, das war in den Jahren 50 mit meinen Professoren Svoboda, Zlatník, Pfeffer, Mezera, Čížek und anderen. Ich habe es damals gelehrt. Und mit dieser Kenntnis habe ich mein ganzes Leben gearbeitet. Und es ging gut. In den letzten 33 Jahren lebte ich in den Niederlanden. Ein Land, was ein bisschen anders ist als zum Beispiel Deutschland oder Mitteleuropa. Die Geschichte der Forsten ist ganz anders. Ich habe meinen niederländischen Kollegen gelehrt, was eigentlich die naturgemäße Waldwirtschaft ist. Sie haben es letzten Endes übernommen. Vor 2 Monaten hatten wir einen Meeting in Šumava. Da kamen 2 Kollegen aus den Niederlanden, um den tschechischen Förstern etwas zu sagen über die naturgemäße Waldwirtschaft.
Das ist eine fast absurde Situation.
Das ist tatsächlich eine sehr absurde Situation. Naja, aber Niederlande wie Deutschland nach dem letzten Krieg haben eine Entwicklung, kontinuierliche Entwicklung durchgemacht, hier in diesem Land nicht. Das war der Kommunismus und dann nach dem Jahr 89 war es wieder die ökonomische Reform. Na, und es ging hinauf und wieder zugrunde, also keine Kontinuität. Das Resultat ist dies.
Sie haben bestimmt die Situation im Nationalpark Šumava beobachtet und haben Ihre eigene Meinung auch dazu. Hängt das eben auch mit diesem Bildungsniveau zusammen, dass derjenige, der darüber entscheidet, wie man weiter vorgehen soll, sagt, also wir müssen die Bäume fällen, auch in diesen am höchsten geschützten Zonen. Wir müssen gegen die Natur kämpfen.
Ja, das ist doch Unsinn. Im 21. Jahrhundert gegen die Natur im Nationalpark zu kämpfen, das ist Unsinn. Nichts, ich habe kein anderes Wort dafür. Es ist eine Sache der Kultur eigentlich. In den Jahren 60, 70 sagt man in Westeuropa, dass wir auf dieselbe Weise der ökonomischen Entwicklung nicht weiter können. Dass wir ein Paradigma haben müssen, ein politisches Paradigma haben müssen, wie man mit der Umwelt, mit der Natur, mit der Landschaft umgehen soll. Und das ist damals in den Jahren 70 und Jahren 80 in Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich und so weiter auch passiert. Nicht in diesem Land. Und das bedeutet, dass wir hier in Tschechien eigentlich eine Verspätung von 40 Jahren haben in der Kulturentwicklung. Wir müssen einholen einmal. Nichts anderes.
In der Diskussion über die Borkenkäferbekämpfung, die sich jetzt in den letzten Wochen, sagen wir, sehr zugespitzt hat, sehen Sie da eine Möglichkeit, es irgendwie von außen beeinflussen zu können?
Meiner Meinung nach geht es um einen Standpunkt des Ministers der Umwelt. Ja? Ich sehe es als eine internationale Schande, weil man weiß schon in Europa, was hier passiert. Und wir leben nicht mehr in der kommunistischen Zeit, und die Grenzen ganz gesperrt waren. Jetzt gehen Informationen und verschiedene Auskünfte mit Internet die ganze Welt in. Also bin ich der Meinung, dass Herr Minister sich gut bedenken muss.
Diese Borkenkäferkatastrophe, sagen wir, wie das bezeichnet, die gab es schon im 19. Jahrhundert, wenn man Klostermann liest, ja. Gesellschaft war auf einem anderen Niveau, aber die hat es schon immer gegeben, oder?
Natürlich, ich bin 80 Jahre alt und ich habe es schon viermal durchgemacht. Zum ersten Mal, es war in den Jahren 30, ja, das war die Nonne, Limantria Monacha. Nach dem Jahre 47 war es der Borkenkäfer. Dann hatten wir die Emissionen im Riesengebirge und im Norden des Landes. Naja, und dies ist jetzt die vierte Gelegenheit. Es ist eine ganz natürliche Sache unter den Umständen, die man in der Forstwirtschaft zustande gebracht hat. Es geht um die Fichtenmonokulturen. Der Borkenkäfer ist überall, wo man die Fichte gibt. Und wenn man gute Bedingungen für die Ausbreitung entwickelt, naja, dann kein Wunder, dass man eine solche Gradation oder so viel Borkenkäfer hat.
Wenn die Fichten nicht des gleichen Alters wären, wäre das kein so großes Problem.
Natürlich nicht. Die natürlichen Fichtenwälder sind größtenteils von verschiedenen Alter. Es gibt junge Bäume, es gibt mittelalte Bäume, es gibt auch alte Bäume. Ja? Und das bedeutet, dass noch der Wind und noch der Borkenkäfer eine allgemeine Situation sind, um sich so zu entwickeln. Man hat es auf diese Weise entwickelt.
Stimmt es, wenn jetzt die Bäume auf den höchsten Bergen in den ersten Zonen gefällt werden, dass nie mehr was wachsen wird?
Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Wir haben gute Ergebnisse verschiedener Forschungen, die zeigen sehr gut, dass auf jedem Hektar unter dem toten Wald Tausenden junge Sämlinge zustande kommen. Und es ist nicht nur die Fichte, es ist auch die Birke, die Aspe und andere Bäume, manchmal auch die Buche. Also der Wald hat die Kraft, um zurückzukommen. Im Bayerischen Nationalpark sehen wir es gut. Dasselbe sehen wir auch im Harz. Wir sehen es auch in den Alpen. Wir sehen es jetzt schon auch im Riesengebirge, wo wir in den Jahren 90 8000 Hektar Wald zustande haben gebracht.
Sie haben, so viel ich hörte, als international anerkannte Experte auch dem Chef des Nationalparks einen Brief geschickt. Ja. Haben Sie eine Antwort bekommen?
Nein, habe ich nicht. Worum geht es eigentlich? Von meinen niederländischen Kollegen habe ich eine Nachricht erhalten. In den Niederlanden gäbe es zu dieser Zeit 3 Millionen Euro zur Verfügung, um Entwicklung einiger großer Naturgebiete, die sogenannten Wildnis, wie man es modern nennt, ja, zu unterstützen. Naja, Schumava kann in Erwägung kommen für einen Teil dieses Geldes. Ich habe darüber einen Brief geschrieben an den Direktoren des Nationalparkes und auch an den Minister. Bisher habe ich keine Antwort erhalten von niemandem. Das ist ein Zeichen, wahrscheinlich.
Manchmal bei dieser Bekämpfung des Borkenkäfers damit argumentiert, dann kommen die Besucher nicht, wenn das so hässlich sei.
Ich besuche regelmäßig Nationalpark Bayerischer Wald. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit den Besuchern, dass sie gerade kommen, um zu gucken, wie es wieder aufgeht. Natürlich war es ein Schock, weil Leute sind gewöhnt, einen grünen Wald zu sehen. Naja, aber 120 Jahre alte Bäume bleiben nicht immer 120 Jahre alt. Einmal gehen sie zugrunde durch den Wind, durch den Borkenkäfer, oder werden sie einmal zu alt und sterben sie ab. Ja? Also man muss damit rechnen, ein Wald, das ist eine Umwandlung. Es ändert sich. Einmal ist es ein alter Wald, das nächste Mal sind es kleine Bäume. Das muss man mitnehmen. Und ich weiß, dass auch schon hier in diesem Land Leute sind, die sich nicht schockieren lassen durch die toten Bäume. Mal gucken, was wächst da? Ja? Was ist das? Kommt ein neuer Wald zustande? Er kommt. Es gibt mehrere Baumarten und es gibt mehr Diversität. Und das ist, was wir im Nationalpark nachstreben.
Sie hörten ein Interview mit dem Forstwissenschaftler Josef Fanta. Das Gespräch führte Martina Schneibergova. Damit geht für heute der publizistische Teil unserer Sendung zu Ende. Bis zur nächsten Sendung lohnt sich sicher auch ein Blick auf unsere Webseite. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.